Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur.
Funkkolleg Religion und Gesellschaft. Folge 9. Von Kopernikus bis Freud. Religion und Wissenschaft in der Geschichte.
Gott ist allumfassend unendlich, denn er ist ganz in der Welt als Ganzer und in unendlicher und allumfassender Weise in allen ihren Teilen.
1584 veröffentlichte der ehemalige Dominikanermönch Giordano Bruno seine Schrift über das Unendliche, das Universum und die Welten und eine weitere über die Ursache, das Prinzip und das Eine. In ihnen war er seiner Zeit weit voraus. Er glaubte an die Vernunft, die für ihn eins war mit der Natur.
Die universelle Vernunft ist das innerste Vermögen und der Teil der Weltseele, die ihre Macht bildet. Sie ist ein Identisches, welches das All erfüllt, das Universum erleuchtet und die Natur unterweist, ihre Gattungen, so wie sie sein sollen, hervorzubringen.
Giordano Bruno glaubte an die Existenz vieler mit Leben erfüllter Welten, vergleichbar unserem Sonnensystem mit der Erde. Er glaubte an ein ewiges, aber dynamisches Universum, in dem sich alle Materie in einem ständigen Prozess von Zerfall und Erneuerung befindet.
Denn aus dem Unendlichen entsteht immer neue Fülle an Materie. Derart, dass Demokrit und Epikur, die behaupten, dass alles aus ewiger Erneuerung und Wiederherstellung sei, richtiger dachten, als wer sich bemüht, die Beständigkeit des Alls für alle Ewigkeit zu retten.
Antikes Denken und modernste Physik, all das fand sich im Denken von Bruno. Aber weil er wichtige christliche Dogmen leugnete und sich weigerte, seine Lehren zu widerrufen, wurde er auf Betreiben der päpstlichen Glaubenskongregation am 17. Februar des Jahres 1600 in Rom öffentlich verbrannt.
Religion und Wissenschaft, so sagt man, vertragen sich nicht besonders gut. Unsere Religionen sind alt. Seit Tausenden von Jahren verkünden sie ewige Wahrheiten. Sie können keine Freunde des Neuen sein. Um dem Schicksal Brunos zu entgehen, musste Galileo Galilei 1633 vor der päpstlichen Inquisitionsbehörde leugnen, dass sich die Erde um die Sonne dreht.
Schon für Wissenschaftler wie Galilei waren die biblischen Geschichten lediglich Bilder für das Unsagbare, für die Existenz Gottes, ohne den sich die Urvölker das Universum nicht denken konnten. Und seither sind immer mehr Wissenschaftler auf Distanz gegangen zu den Lehren der großen Weltreligionen und zu ihren Schöpfungsmythen. Die Erde, das wissen heute schon die ganz kleinen Schulkinder, ist ein Ergebnis des Urknalls, einer riesigen Explosion, mit der unser Weltenraum und unsere Zeit begannen, vor etwa 14 Milliarden Jahren.
In der physikalischen Erforschung der Welt ist kein Platz mehr für einen Garten Eden. Heute gilt Charles Darwins Theorie der Evolution, der schrittweisen Entwicklung des Lebens aus chemischen Ursubstanzen. Unsere Vorfahren sind einzellige Bakterien.
Dass ein Gott uns eine ganz persönliche Seele eingehaucht hat, um die er sich ständig kümmert und die er im Himmel weiterleben lässt, bestreiten seit Sigmund Freud fast alle Wissenschaftler, die sich mit der menschlichen Psyche beschäftigen, mit dem Gehirn des Menschen, mit seinem Ich. Freud erklärte das widersprüchliche Denken, Fühlen und Handeln des Menschen damit, dass er nicht nur ein Ich besitzt, sondern auch noch ein Unterbewusstsein. Moderne Hirnforscher sind inzwischen dabei, das Gehirn in die unterschiedlichsten Regionen und Funktionen zu unterteilen. Ihr Fazit: Der Mensch hat ganz viele Ichs.
Freud sprach 1917 von einer naiven Eigenliebe des Menschen und meinte, dieser seien von der Wissenschaft drei große Kränkungen zugefügt worden.
Die erste, als sie erfuhr, dass unsere Erde nicht der Mittelpunkt des Weltalls ist. Die zweite, als die biologische Forschung auf die Abstammung aus dem Tierreich verwies. Die dritte und empfindlichste Kränkung aber soll die menschliche Größensucht durch die psychologische Forschung erfahren, welche dem Ich nachweisen will, dass es nicht einmal Herr ist im eigenen Hause, sondern auf kärgliche Nachrichten angewiesen bleibt von dem, was unbewusst in seinem Seelenleben vorgeht.
Ob es wirklich so ist, dass das menschliche Ich nicht mehr Herr im eigenen Hause ist, dass das Unterbewusstsein entscheidet, dass der freie Wille also eine Illusion ist, das ist eine Frage, die heute noch immer erbittert diskutiert wird, auch unter Hirnforschern. Anders als die Frage der Entstehung der Welt und der Abstammung des Menschen scheint die nach dem freien Willen noch offen zu sein.
Um sein Leben zu retten, erklärte Galilei am 22. Juni 1633 vor einem römischen Inquisitionstribunal, dass Kopernikus Unrecht hat, dass die Erde stillsteht, sich nicht um die Sonne dreht und die heilige Kirche immer und in allem Recht hat.
Es war ein Streit um die Wahrheit, entbrannt zwischen denen, die die Bibel wörtlich auslegten, und jenen, für die es immer klarer wurde, dass die Bibel in Gleichnissen spricht. Und dass es eine andere göttliche Wahrheit gibt, die man entdecken kann, wenn man die Gesetze der von Gott geschaffenen Welt erforscht.
Die Lehre des Nikolaus Kopernikus, wonach sich die Erde um die Sonne dreht, hatte viele Anhänger und wurde auch in kirchlichen Kreisen diskutiert, als Hypothese. Sie galt als nicht bewiesen, trotz der Berechnungen des Johannes Kepler, aber die hatte kaum jemand zur Kenntnis genommen.
Kopernikus und insbesondere Kepler gehörten zu jenen Wissenschaftlern, die ihr Tun als Gottesdienst begriffen. Sie wollten die Geheimnisse der göttlichen Schöpfung entschlüsseln, um Gott noch lauter preisen zu können. Der Glaube, die Begeisterung für einen wunderbaren Schöpfergott trieb christliche Wissenschaftler an. So wie Kepler, der nicht nur Mathematiker und Astronom war, sondern auch evangelischer Theologe.
Ich wollte Theologe werden. Nun aber sehet, wie Gott durch mein Bemühen auch in der Astronomie gefeiert wird. Groß ist der Herr und groß seine Kraft. Und seiner Weisheit ist keine Zahl. Lobpreist ihn, ihr Himmel. Lobpreist ihn, Sonne, Mond und Planeten. Denn aus ihm und durch ihn und in ihm ist alles. Ich sage dir Dank, Schöpfer Gott. Siehe, ich habe jetzt das Werk vollendet, zu dem ich berufen ward. Ich habe dabei alle Kräfte meines Geistes, den du mir verliehen hast, genutzt. Ich habe die Herrlichkeit deiner Werke den Menschen offenbart, so viel von ihrem unermesslichen Reichtum mein enger Verstand hat erfassen können. Mein Geist ist bereit gewesen, den Weg richtigen und wahren Forschens einzuhalten.
Im 16. und 17. Jahrhundert beriefen sich viele Wissenschaftler auf ihren göttlichen Auftrag, manche aus innerer Überzeugung, andere aus Vorsicht. Der Papst und alle weltlichen Fürsten leiteten ihre Macht direkt von Gott ab. Da war es klug, sich auch als Wissenschaftler göttlichen Beistands zu versichern. Joachim Reticus, Protestant und Schüler von Kopernikus, bemüßigte sich zu betonen, Kopernikus sei einer göttlichen Eingebung gefolgt und arbeite auf Geheiß des Himmels.
Wer so argumentierte, stützte sich auf eine alte Tradition. Thomas von Aquin hatte schon im 13. Jahrhundert postuliert, dass es für Christen zwei Bücher gebe, nach denen sie sich zu richten hätten, die Bibel und das Buch der Natur. Und um sie zu verstehen, müsse man der göttlichen Gabe der Vernunft folgen.
Was Gott im Einzelnen will, wissen wir nicht. Wir wissen, was Gott im Allgemeinen will, nämlich das Gute. Wer demnach mit guten Gründen will, hat seinen Willen in Übereinstimmung mit Gott. Was den natürlichen Erkenntnissen entgegengesetzt ist, das steht gegen die göttliche Weisheit.
Seit dem Mittelalter haben christliche Denker wesentlich dazu beigetragen, über die Natur nachzudenken, über die physikalische Welt. Es entwickelte sich eine natürliche Theologie. Gott und Natur wurden zusammengedacht. So wie schon in der griechischen Philosophie, nachdem der Schritt getan war, vom Mythos zum Logos, zur Erklärung der Welt mittels der Vernunft, als aus den Göttern das Göttliche wurde, als Ordnungsprinzip der Welt.
Mitte des 13. Jahrhunderts war es der aus dem schwäbischen Lauingen stammende Dominikaner Albertus Magnus, der eine Revolution einleitete. Er übersetzte die im Abendland in Vergessenheit geratenen naturphilosophischen Texte des Aristoteles, kommentierte sie und wies dem Nachdenken über die Natur einen eigenständigen Platz zu.
Thomas von Aquin verknüpfte dann die Philosophie des klassischen Altertums eng mit dem Nachdenken über das Wesen des christlichen Gottes. Für beide war es selbstverständlich, der menschlichen Vernunft zu folgen, die zugleich die göttliche war.
Und es war wohl auch höchste Zeit, sich auf die Vernunft zu besinnen. Schon Mitte des 13. Jahrhunderts gab es an der damals in Europa maßgeblichen Pariser Universität so etwas wie Studentenunruhen. Lehrer und Schüler protestierten gegen Versuche, Texte des Aristoteles, die mit christlichen Dogmen unvereinbar waren, mit einer Lex Christiana zu verbieten. In einer Flugschrift wurde der Protest drastisch formuliert.
Die Philosophen sind die einzigen Weisen und Wissenden. Die Religion gründet auf Fabeln und die Theologie auf Mythen. Die Lex Christiana hindert Forschung und Lehre.
Aber die Rolle der Kirche bei der Entwicklung der modernen Wissenschaften ist nicht zu unterschätzen. Es waren die christlichen Klöster, in denen Mönche die Schriften antiker Philosophen abschrieben, bewahrten, vervielfältigten und weiterdachten.
Mönche und Priester betrieben Naturstudien. Lesen und Schreiben lernte man in Klöstern oder in Schulen, die von christlichen Orden betrieben wurden. Bis zur Gründung der ersten Universitäten waren die Klosterschulen Europas wichtigste wissenschaftliche Forschungsstätten.
Als im 12. Jahrhundert in Europas Städten immer mehr Universitas entstanden, unabhängige Vereinigungen für Kaufleute, Handwerker und Bürger, da schlossen sich auch immer mehr Lehrer und Schüler in Universitas, in Gemeinschaften zusammen, schon bald mit kirchlicher Unterstützung. Und als nach den ersten Universitätsgründungen in Bologna, Paris und Oxford immer mehr Universitäten entstanden, hatte die Kirche daran großen Anteil.
Am Ende des Mittelalters gab es in Europa mehr als 70 Universitäten. Die weitaus meisten hatten eine päpstliche Stiftungsurkunde und wurden durch kirchliche Gelder finanziert. Zugleich unterlagen sie kirchlicher Kontrolle, denn der Kanzler, der der Universität vorstand, war stets eine kirchliche Amtsperson. Und dennoch, der Lehrbetrieb erfreute sich relativ großer Unabhängigkeit. Und wer an einer Universität lehren durfte, konnte dies auch an jeder anderen in Europa. Die römische Kirche hatte sozusagen die Weichen gestellt für einen gesamteuropäischen Wissenschaftsbetrieb.
Keine Frage, der Horizont des christlich inspirierten Nachdenkens über die Welt war begrenzt, weil unverrückbare Dogmen des Glaubens im Wege standen und das kirchliche Machtdenken. Martin Luther, der Rebell und Reformator, schrieb 1520 nach rund 300 Jahren Universitätsbetrieb:
Die Universitäten bedürfen wohl auch einer guten, starken Reformation. Ist doch alles, was das Papsttum eingesetzt und verordnet hat, nur darauf gerichtet, Sünde und Irrtum zu mehren.
Wer eigenständig dachte, hatte es schwer im kirchlich kontrollierten Wissenschaftsbetrieb. Von Anfang an. Der französische Theologe und Wegbereiter der Pariser Universität, Petrus Abelard, war einer der größten Philosophen des Mittelalters. In seiner Schrift »Ja und Nein« verwies er auf zahlreiche Widersprüche in den Texten der Kirchenväter und in der Bibel, woraus er ableitete, dass die Bibel mit Vernunft zu interpretieren sei. Sein Credo:
»Nichts ist zu glauben, wenn es nicht verstanden ist.«
Weil die römische Kirche dies nicht verstand, wurde Abelard 1141 zunächst vom Konzil der Häresie für schuldig befunden und wenig später von Papst Innozenz II. Verurteilt, zu Klosterhaft und ewigem Schweigen. Seine Werke wurden öffentlich in Rom verbrannt. Die Inquisition war über Jahrhunderte eine Macht.
Das mit römischem Segen und kirchlichem Geld in Gang gesetzte Nachdenken über die Welt war auch mit Verboten nicht mehr aufzuhalten. Rainer A. Müller schreibt in seinem Standardwerk über die Universitätsgeschichte:
Die Entwicklung der mittelalterlichen Universitas zur eigenständigen Lehr- und Lernkorporation vollzog sich grundsätzlich als eine Entwicklung in der Kirche, wie auch als Emanzipation von der Kirche.
Viele der Wegbereiter des modernen Weltbildes profitierten vom kirchlichen Bildungssystem. Kopernikus ging auf christliche Schulen, studierte Astronomie in Krakau und Bologna, Medizin in Padua und machte in Ferrara seinen Doktor in Kirchenrecht.
Galilei besuchte eine Ordensschule der Benediktiner und wäre beinahe Mönch geworden. Der Protestant Johannes Kepler studierte in Tübingen Theologie, bevor er sich der Astronomie zuwandte.
Schon zu Zeiten Galileis gab es kirchliche Astronomen. Und die päpstliche Sternwarte ist heute hoch angesehen. Ihr Leiter, der Jesuitenpater José Gabriel Funes, hat keine Scheu, von Dingen zu sprechen, die in der Bibel nicht vorkommen. Er akzeptiert die Urknalltheorie, erforscht schwarze Löcher, hält auch die Existenz von Außerirdischen für möglich. Und schwärmt:
Wir brauchen vor der wissenschaftlichen Erkenntnis keine Angst zu haben. Wir wollen jeden Tag ein wenig mehr über die Wunder des Universums erfahren, die die Herrlichkeit Gottes verkünden.
Auch an der Entwicklung der Evolutionstheorie war die Kirche nicht ganz unschuldig. Charles Darwin, der die Evolutionstheorie als erster überzeugend formulierte, studierte Theologie. Er wollte Pfarrer werden, obwohl er vor allem an naturkundlichen Fragen interessiert war. Aber in England und in der anglikanischen Kirche galt das offenbar nicht mit allzu viel Arbeit verbundene Amt eines Pfarrers als ideale Pfründe, um anderen Interessen nachzugehen. Viele anglikanische Pfarrer mischten in der Politik mit, schrieben, wie Jonathan Swift, Essays und Romane oder erforschten in ihrer Freizeit die Natur, sammelten Blätter, Schmetterlinge oder, wie Darwin, Käfer.
Darwin verlor seinen Glauben an den christlichen Schöpfergott. Ist für Gott kein Platz mehr, wenn sich die Erde um die Sonne dreht? Wenn der Urknall und die Evolution den Garten Eden verdrängen? Für Freud war die Religion nur mehr eine Illusion, geboren aus Unwissenheit, Ängsten und Wünschen.
Heute sind es die Hirnforscher, die es allen Menschen schwer machen, die an Gott glauben wollen oder zumindest an den freien Willen. Komplizierte chemische Prozesse spielen sich im Gehirn ab, so viel steht fest. Aber die Suche nach der Seele und einem Ich, das Herr ist in diesem Haus voller Hormone und Synapsen, war bislang vergeblich.
Der britische Evolutionsbiologe Richard Dawkins ist ein nüchterner Wissenschaftler. Sein Blick auf den Menschen und das Phänomen des Glaubens ist schonungslos.
Der Glaube ist ein Gehirnwäscher in eigener Sache. Er ist ein Gemütszustand, der Menschen dazu bringt, etwas zu glauben, es kommt nicht darauf an, was, das durch keinerlei Beweise gestützt wird. Er ist in der Lage, Menschen zu derart gefährlichem Wahnsinn zu treiben, dass er sich in meinen Augen als eine Art Geisteskrankheit darstellt.
Der Glaube ist eine gefährliche Sache. Das lehrt ein Blick in die Geschichte. Der Glaube an eine vermeintliche Wahrheit, sei sie religiös oder politisch weltanschaulich, führt bis heute zu Unterdrückung, Gewalt und Krieg.
Und doch, viele Naturwissenschaftler wollen die Dimension des Glaubens nicht missen. Für die einen ist er ein Bedürfnis, das zum Menschen gehört, verknüpft mit dem menschlichen Wunsch, das Dasein als sinnvoll zu begreifen. Und für viele Naturwissenschaftler sind die Grenzen der Wissenschaft selbst ein guter und vernünftiger Grund, nach Gott zu fragen. Nach einem Prinzip, das mit den Mitteln des rationalen Denkens allein nicht fassbar ist, das aber vermutlich hinter allem Seienden steht.
Der Atomphysiker Hans-Peter Dürr zählt zu jenen Wissenschaftlern, die auf die religiöse Dimension bei der Erkenntnis der Welt nicht verzichten möchten, als notwendige Ergänzung der Naturwissenschaft. Denn die, so glauben viele Wissenschaftler, kann doch nicht alles erklären und vor allem nicht so exakt, wie man angenommen hat. Vor allem aus der Quantenphysik folgert Dürr:
Auch der Physiker denkt letzten Endes in Bildern, die er aus seinem Alltagsleben übernimmt. Er spricht immer noch von Teilchen und Wellen, obwohl es diese gar nicht gibt. Auch die Wissenschaft ist nur ein Gleichnis. Auch die wissenschaftliche Sprache ist nur eine Gleichnissprache.
Auch die Grenzen der Naturwissenschaft lassen sich mit einem Gleichnis deutlich machen. Ein Fischer, der mit einem Netz fischt, dessen Maschen 2 Zoll groß sind, kann nur Fische fangen, die größer sind als 2 Zoll. woraus er folgern könnte, dass alle Fische größer sind als 2 Zoll, weil er ja keine anderen fängt. Und alle Wissenschaftler, so sagt Dürr, arbeiten mit einem Netz, mit dem sich nicht alles fangen lässt.
Die moderne Physik, so sagen Wissenschaftler wie Dürr, erlaubt keine Eindeutigkeit mehr, kein festes Weltbild. Das Universum wird von vielen als holistisch verstanden, als etwas, bei dem alles mit allem verbunden ist und alles auf alles einwirkt. Wahrheiten, auch die physikalischen Naturgesetze, werden relativ.
Dürr glaubt, dass viele Zusammenhänge, vor allem wenn sie uns und die lebendige Welt betreffen, nur als Ahnung zu begreifen sind. Und hier hat die Religion ihren Platz.
Gerade beim Lebendigen wird überdeutlich, dass das Ganze mehr ist als die Summe seiner Teile. Die Wirklichkeit, die wir unmittelbar erleben, offenbart sich viel reicher als die Erfahrung, die wir rational zu erfassen und wissenschaftlich zu erkennen versuchen. Wir werden uns dessen bewusst, wenn uns das so schwer Greifbare als Betroffene unmittelbar anrührt, was wir dann mit Worten symbolisieren wie Liebe, Treue, Vertrauen, Geborgenheit, Hoffnung, Schönheit.
Auch der britische Physiker John Polkinghorne setzt auf eine ergänzende Zusammenarbeit von Wissenschaften und Religion. Nach 11 Jahren als Professor für mathematische Physik an der Universität Cambridge studierte er Theologie, wurde Priester der anglikanischen Kirche und ein anerkannter Theologe. Die Entdeckung der Quarks, der Mikroteilchen, aus denen sich die Atome zusammensetzen, hat ihn nachdenklich gemacht.
Ich glaube, dass nukleare Materie aus Quarks gemacht ist, die nicht nur faktisch, sondern prinzipiell unsichtbar sind, denn sie sind ständig in die Protonen und Neutronen eingeschlossen. Dennoch bin ich von der Realität der Quarkstruktur der Materie überzeugt. Eine ähnliche Überzeugung begründet meinen Glauben an die unsichtbare Realität Gottes.
Nach dem heutigen Stand der Erkenntnis scheinen ein Dialog und eine ergänzende Zusammenarbeit von Religionen und Naturwissenschaft möglich und sinnvoll. Der Physiker und Priester Polkinghorne spricht für viele dialogbereite Naturwissenschaftler und Theologen.
Die Naturwissenschaften und die Theologie teilen ein fundamentales Ziel. Beide sind mit der Suche nach Wahrheit beschäftigt. Die Verpflichtung einem Glauben gegenüber vertieft und korrigiert unser Verstehen. Wir brauchen nicht die Angst zu teilen, wir würden von einem böswilligen Dämon in die Irre geführt. Denn die Welt ist die Schöpfung Gottes, der Wahrheit will. Der will, dass unsere Vernunft sowohl zur göttlichen Natur Zugang hat, als auch zu den Wundern der Welt.
Giordano Bruno, dessen vernünftige Wahrheitsliebe von der Kirche mit dem Tod bestraft wurde, verknüpfte mit der Einsicht in die Gesetze der Natur große Hoffnungen auf mehr Freiheit und die Entwicklung einer göttlichen Moral.
Wir werden hochherzig sein. Wir werden gewiss größer werden als jene Götter, die der blinde Pöbel anbetet. Denn wir werden wahre Betrachter der Geschichte der Natur werden, die in uns selbst geschrieben ist. Wir werden maßvolle Exekutoren der göttlichen Gesetze sein.
HR2 Kultur. Ermöglicht durch Ihre Gebühren.